Wer das Buch Amos liest, begegnet einem Gott, der sein Volk scharf zurechtweist, Plagen ankündigt und scheinbar unnachgiebig richtet. Gleichzeitig blitzt mitten im Gericht immer wieder eine erstaunliche Barmherzigkeit auf. Gott hört auf das Gebet eines einzelnen Propheten, begrenzt das Strafgericht und gibt eine weitreichende Zusage für die Zukunft Israels und der Nationen. Diese Spannung zwischen Gericht und Gnade öffnet einen Blick in das Herz Jehovas und zeigt, wie er durch alles hindurch auf das Reich Christi und die Wiederherstellung seines Volkes zusteuert. Jehova ringt mit seinem Volk, heiliges Gericht und erhörtes Gebet. In den Kapiteln 6 bis 9 im Buch Amos erscheint Jehova nicht als ein distanzierter Beobachter der Geschichte, sondern als der Gott, der mit seinem eigenen Volk in eine ernste Auseinandersetzung tritt. Er legt die Selbstsicherheit jener bloß, die auf Elfenbeinlagern liegen, Wein aus Schalen trinken und doch über den Zusammenbruch Josefs nicht bekümmert sind. Nach außen hin bleibt der Kult bestehen, die Opfer werden dargebracht, die Lieder gesungen, innerlich aber ist das Herz vom wahren Gott abgerückt. Darum klagt der Herr an, ihr aber verwandelt das Recht in Gift und die Frucht der Gerechtigkeit in Wermut. In diesen Worten klingt sein heiliger Zorn, wo er sein Volk zur Widerspiegelung seiner Gerechtigkeit bestimmt hat, da ist das, was aus Israel hervorgeht, bitter und lebensfeindlich geworden. Heiligkeit bedeutet hier, dass Gott nicht gleichgültig zusieht, wenn sein Name entstellt und sein Bund pervertiert wird. Einige der von Gott angeordneten Strafen sind nicht eingetreten, weil einige seiner Liebenden, die Propheten, für Israel beteten und Gott davor warnten, dass Israel dies vielleicht nicht würde ertragen können. Vor diesem Hintergrund gewinnen die 5 Visionen des Amos ihr Gewicht. Heuschrecken, Feuer, das Senkblei, der Korb mit Sommerfrucht und der Herr am Altar sind keine willkürlichen Schreckbilder, sondern durchdachte Handlungen des Bundesgottes. Die ersten beiden Zeichen, die Heuschrecken und das verzehrende Feuer, kündigen eine Verwüstung an, die das Land und seine Existenzgrundlage trifft. Doch in genau diesem Moment erhebt sich der Prophet als ein von Gott ergriffener Beter, Herr, Herr, vergib doch. Wie sollte Jakob bestehen? Es ist ja so klein. Diese Bitte ist keine Verharmlosung der Sünde, sondern ein Rufen aus der Erkenntnis der Schwachheit des Volkes. Und erstaunlich nüchtern heißt es zweimal, der Herr ließ es sich gereuen. Es soll nicht geschehen. Gott ändert sein angekündigtes Handeln, ohne sich selbst untreu zu werden, er bleibt gerecht, indem er das Gericht nicht aufhebt, sondern maßvoll gestaltet. Sein Zorn ist heilig, aber nicht blind. Mit dem dritten Zeichen tritt das Bild des Senkbleis in die Mitte, siehe, der Herr stand auf einer Mauer, die mit einem Senkblei gerichtet war, und in seiner Hand war ein Senkblei. Vor dem inneren Auge entsteht nicht mehr eine unkontrollierbare Katastrophe, sondern ein Baumeister, der prüfend an der Mauer seines Hauses entlang fährt. Was schief ist, muss fallen, was tragfähig ist, wird bleiben. So deutet Jehova selbst, siehe, ich lege ein Senkblei anmitten in meinem Volk Israel. Ich gehe künftig nicht mehr an ihm vorüber. Früher war er in Langmut vorübergegangen, wie in Ägypten beim Passa, nun wird er nicht mehr einfach über die Schiefstellung der Geschichte hinwegsehen. Gericht wird zur gezielten Zucht, nicht die Vernichtung des Hauses, sondern das notwendige Abtragen der krummen, vom Bund abgewichenen Strukturen. Darin wird sichtbar, dass Gott das Haus nicht aufgibt, sondern seine Linie wieder gerade richten will. Am Ende des Richterwortes tritt eine letzte Steigerung ein. Amos sieht den Herrn am Altar stehen, und er hört, schlage auf das Kapitell, dass die Schwellen beben, und zerschmettere sie auf ihrer aller Kopf. Und ihren Rest werde ich mit dem Schwert umbringen. Der Ort, der nach menschlicher Vorstellung Schutz bieten sollte, der Altar, das religiöse Zentrum, wird zum Ausgangspunkt des Gerichtes. Die Botschaft ist klar, keine Kultform, kein historisches Privileg schützt vor der Heiligkeit Gottes, wenn das Herz im Ungehorsam verharrt. Zugleich spricht derselbe Abschnitt eine Grenze aus, siehe, die Augen des Herrn, Herrn, sehen auf das sündige Königreich, und ich will es von der Fläche des Erdbodens ausrotten, nur dass ich das Haus Jakob nicht ganz vernichten werde, spricht der Herr. Gott zerstört das sündige Königreich, nicht das Haus Jakob als solches. Inmitten der Trümmer bewahrt er einen Überrest, durch den seine Verheißungen weitergetragen werden. Rennen Pferde denn auf Felsen, oder pflügt man darauf mit Rindern? Ihr aber verwandelt das Recht in Gift und die Frucht der Gerechtigkeit in Wermut. Und der Herr sprach zu mir, was siehst du, Amos? Und ich sagte, ein Senkblei. Und der Herr sprach, siehe, ich lege ein Senkblei anmitten in meinem Volk Israel. Ich gehe künftig nicht mehr schonend an ihm vorüber. Die Spannung, die sich in Amos zwischen Gericht und Erbarmen auftut, spiegelt oft auch die innere Erfahrung des Gläubigen wider. Es gibt Zeiten, in denen Gott die Selbstverständlichkeiten zerbricht, auf denen das eigene religiöse Leben ruht und in denen seine Worte wie ein Senkblei alles prüfen, was gebaut wurde. Solche Phasen können leicht als reiner Zorn gedeutet werden, als ob Gott nur niederreißen wollte. Doch das Bild des kundigen Baumeisters lässt ahnen, dass er auch im Richten an der Zukunft seines Hauses arbeitet. Wer sich unter die prüfende Hand des Senkbleis stellt, wird nicht ohne Verlust davon kommen, manches, an das man sich gewöhnt hat, mag fallen. Aber gerade darin bestätigt sich, dass Gott uns nicht aufgegeben hat. Er zerschlägt das sündige Königreich in uns, die verfestigten Strukturen des Eigenwillens, und bewahrt doch das Haus Jakob, die von ihm selbst geschenkte Berufung und Erwählung. Aus dieser Einsicht erwächst eine stille Ermutigung, seine Zucht ist begrenzt von seiner Treue, und seine Gerichte sind Stationen auf dem Weg zu einer tieferen Wiederherstellung, in der sein Name wieder ungetrübt über seinem Volk leuchten kann. Die gefallene Hütte Davids und das Reich Christi. Nachdem Amos die Linien von Schuld und Gericht bis an ihren scharfen Rand geführt hat, öffnet sich am Ende des Buches ein unerwartetes Fenster der Hoffnung. Inmitten der Ankündigung des Untergangs des sündigen Königreichs ertönt die Verheißung, an jenem Tag richte ich die verfallene Hütte Davids auf, ihre Risse vermauere ich, und ihre Trümmer richte ich auf, und ich baue sie wie in den Tagen der Vorzeit. Diese Hütte Davids ist kein Zelt am Rand des Geschehens, sondern das Bild für das Königshaus und das Königreich Davids, die ganze Ordnung der Herrschaft Gottes in Israel. Sie ist verfallen, weil die Sünde des Volkes, die Spaltung des Reiches und schließlich die babylonische Zerstörung dazu geführt haben, dass die davidische Herrschaft nur noch als Erinnerung fortbesteht. Gott selbst aber nimmt dieses Trümmerfeld in die Hand. Er spricht nicht davon, etwas völlig Neues anstelle des Alten zu schaffen, sondern davon, die Hütte Davids wieder aufzurichten, ihre Risse zu schließen und sie neu zu bauen. Die Geschichte Israels ist für ihn keine gescheiterte Episode, sondern der Ort, an dem er seine Zusagen an David unwiderruflich festgemacht hat. Die Hütte Davids ist sowohl das Königreich als auch die königliche Familie Davids. In der Antike ließ sich die königliche Familie kaum vom Königreich trennen, im Grunde sind beide ein und dasselbe. Die Verheißung bleibt nicht abstrakt, Amos verbindet sie mit einer universalen Perspektive, die erneuerte Hütte Davids soll dazu dienen, damit sie den Überrest Edoms und all die Nationen in Besitz nehmen, über denen mein Name ausgerufen war, spricht der Herr, der dies tut. Die erneuerte davidische Herrschaft ist also von vornherein auf die Völker hin geöffnet. Im Neuen Testament greift Jakobus in der Apostelgeschichte dieses Wort auf, um zu deuten, was in der Versammlung von Juden und Heiden geschieht. Er sieht in dem erhöhten Christus, dem Sohn Davids, den Beginn der Wiederherstellung der Hütte Davids. Die Aufnahme der Nationen in das Volk Gottes ist kein Plan B, sondern die Entfaltung dessen, was der Gott Israels durch David und seine Nachkommen von Anfang an vorgesehen hat. Das Reich Christi, das im tausendjährigen Königreich seine sichtbare Gestalt erhält, ist die messianische Vollendung dieser Verheißung, der größere David wird auf Zion herrschen, Israel wiederherstellen und die Völker in eine Ordnung des Friedens und der Gerechtigkeit hineinnehmen. So verbindet die gefallene und wiederhergestellte Hütte Davids Gericht und Reich. Gott lässt das Königreich, das seinen Namen mit Ungerechtigkeit verbunden hat, nicht bestehen, er reißt nieder, was sich seinem Willen widersetzt. Zugleich bindet er sein Reich nicht von Israel los, sondern führt es durch Israels Geschichte hindurch zum Ziel. In der davidischen Linie, die scheinbar abgebrochen ist, keimt die unscheinbare Hoffnung auf den Messias, der aus dem Haus David hervorgeht und in seiner Person König, Priester und Prophet in sich vereint. Wenn dieser Messias erscheint, macht er das, was Amos verheißt, zur gelebten Wirklichkeit, er baut eine königliche Familie um sich, in der Juden und Nationen nicht mehr durch Mauern getrennt, sondern im Glauben an ihn geeint sind. Der Ewige, der zu Abraham sprach, ich bin der allgenügende Gott, wandle vor mir und sei vollkommen, erweist gerade in dieser langgestreckten Geschichte seine Allgenügsamkeit, er ist imstande, die gefallene Hütte über alle Katastrophen hinweg so wieder aufzurichten, dass sie zur Wohnung seiner Herrlichkeit und zum Zentrum seiner Herrschaft wird. Für den heutigen Leser ist diese Perspektive mehr als ein Kommentar zur politischen Zukunft Israels. In der Hütte Davids spiegelt sich ein Grundprinzip des Handelns Gottes: Er rettet nicht, indem er Geschichte auslöscht, sondern indem er sie erlöst. Er verwirft unheilige Formen von Herrschaft, aber er lässt seine Zusagen nicht fallen. Das Reich Christi entsteht nicht neben den Wegen, die er mit seinem Volk gegangen ist, sondern auf der Grundlage des Kreuzes, in dem die ganze alte Geschichte mit ihrem Gericht und ihrer Gnade zusammengefasst ist. Darum darf der Blick auf die gefallene Hütte Davids, die wieder aufgerichtet wird, das Vertrauen stärken, dass Gott auch im eigenen Leben und in der Geschichte der Gemeinde mit ihren Brüchen und Versäumnissen nicht an einem Scherbenhaufen stehen bleibt. Das, was zu fallen scheint, kann unter seiner Hand zur Vorbereitung eines tieferen, gereinigten Bauens werden, in dem die Herrschaft Christi klarer aufscheint. Seine Zusage, die Hütte Davids wie in den Tagen der Vorzeit neu zu bauen, trägt die Verheißung in sich, dass er alles, was durch menschliche Untreue verdunkelt wurde, am Ende doch in das Licht seiner Königsherrschaft hineinziehen und mit einer Herrlichkeit krönen wird, die die ersten Anfänge weit übersteigt. An jenem Tag richte ich die verfallene Hütte Davids auf, ihre Risse vermauere ich, und ihre Trümmer richte ich auf, und ich baue sie wie in den Tagen der Vorzeit. Damit sie den Überrest Edoms und all die Nationen in Besitz nehmen, über denen mein Name ausgerufen war, spricht der Herr, der dies tut. Die Verheißung von der wiederaufgerichteten Hütte Davids öffnet einen Horizont, in dem sich persönliche, gemeindliche und heilsgeschichtliche Linien treffen. Wer auf die Brüche der eigenen Geschichte blickt, sieht oft nur den Verfall, verlorene Chancen, zerrissene Beziehungen, Zeiten des geistlichen Niedergangs. Die Hütte Davids zeigt, dass Gott solche Trümmer ernst nimmt und sie nicht romantisiert, er nennt sie beim Namen als verfallen und eingerissen. Doch genau dort setzt seine Zusage an: Risse werden vermauert, Trümmer wieder aufgerichtet, nicht durch menschliche Restaurationsversuche, sondern durch das wirksame Kommen des Königs nach dem Herzen Gottes. In der Erwartung des Reiches Christi wird so auch die Gegenwart beleuchtet. Die Gemeinde ist nicht das vollendete Reich, aber sie steht unter demselben König, in dessen Hand die Wiederherstellung Israels liegt. Das eröffnet den Mut, inmitten unvollkommener Verhältnisse mit dem Wirken dessen zu rechnen, der die gefallene Hütte Davids aufrichtet. Aus dieser Hoffnung heraus kann man die eigenen und gemeinsamen Risse nicht verleugnen und doch mit innerer Zuversicht darauf schauen, dass Christus seine königliche Familie nicht aufgibt, sondern sie durch Gericht, Reinigung und Gnade hindurch zu einem Vorgeschmack seines kommenden Reiches formt. Überfluss der Wiederherstellung, Hoffnung für Israel und die Gemeinde. Die Schlusstöne des Buches Amos überraschen durch ihre Fülle. Nach den harten Worten über Gericht und Zerstreuung werden Bilder entfaltet, die den Überfluss der Wiederherstellung in leuchtenden Farben malen. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da rückt der Pflüger nahe an den Schnitter heran und der Traubentreter an den Sämann, und die Berge triefen von Most, und alle Hügel zerfließen. Die Arbeit des Pflügens, Sehens und Erntens, die sonst klar voneinander getrennt ist, verschmilzt zu einem Strom, kaum ist die Ernte eingebracht, beginnt schon wieder die neue Saat, und die Früchte scheinen schneller zu wachsen, als man sie einsammeln kann. Die Berge, die aus der Ferne hart und unbeweglich wirken, werden in dieses Bild hineingenommen, sie triefen von Most, die Hügel zerfließen. Hier geht es nicht um agrarische Prognosen, sondern um eine prophetische Verdichtung, die unter dem Gericht verödete Erde wird unter der Hand Gottes zu einem Ort, an dem der Segen ohne Unterbrechung fließt. In Amos Kapitel 9 Vers 13 heißt es, dass Tage kommen werden, da rückt der Pflüger nahe an den Schnitter heran und der Traubentreter an den Sämann, und die Berge triefen von Most, und alle Hügel zerfließen. Das macht deutlich, dass in der Wiederherstellung der Ertrag der Erde überreich sein wird. Es wird mehr als genug Nahrung für alle geben. Diese Verheißung bleibt nicht im Allgemeinen stehen. Der Herr konkretisiert: Da wende ich das Geschick meines Volkes Israel. Sie werden die verödeten Städte aufbauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und Gärten anlegen und deren Frucht essen. Wiederaufbau, Wohnen, Pflanzen, Essen, es sind einfache Tätigkeiten des Alltags, aber sie sind das Gegenteil von Exil, Zerstörung und Hunger. Besonders eindrücklich ist der Schluss: Ich pflanze sie in ihr Land ein. Und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Das Volk, das zuvor aus dem Land herausgerissen wurde wie eine Pflanze aus trockenem Boden, wird nun von Gott selbst eingepflanzt, dauerhaft, unwiderruflich. So tritt hervor, dass die Wiederherstellung mehr ist als die Rückkehr zu früheren Zuständen. Sie ist eine vertiefte, gefestigte Form des Lebens vor Gott, in der der vorherige Verlust mitbedacht ist und doch überwunden wird. Zwar richten sich diese Zusagen zuerst an das konkrete Volk Israel, doch sie offenbaren zugleich eine grundlegende Weise, wie Gott mit seinem Volk umgeht, ob im Alten oder im Neuen Bund. Gericht ist bei ihm nie das letzte Wort, es steht im Dienst der Reinigung, damit er einen Überfluss des Lebens schenken kann, der vorher nicht möglich gewesen wäre. In der Geschichte der Gemeinde zeigt sich dieses Muster geistlich. Christus baut seine Gemeinde als ein geistliches Haus aus lebendigen Steinen, und der Apostel Paulus ist gewiss, dass der, der in euch ein gutes Werk angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Zeiten, in denen Gott schweigt oder harte Wege zulässt, widersprechen diesem Ziel nicht, sondern sind oft Phasen der tiefen Bearbeitung. Abraham etwa erlebte nach seiner eigenen Lösung mit Hagar eine lange Zeit des Schweigens, bis Gott ihm neu erschien und sprach, ich bin der allgenügende Gott, wandle vor mir und sei vollkommen. Die Stille war kein Rückzug Gottes, sondern eine Vorbereitung, ihn tiefer zu erkennen. So spiegelt die Verheißung der überfließenden Ernte bei Amos auch eine Hoffnung für den inneren Menschen wider. Wo Gott Unfruchtbarkeit und Dürre aufdeckt, zielt er auf einen Zustand hin, in dem Frucht und Ernte sich gewissermaßen berühren, in dem das, was er in uns sät, nicht durch ständige Unterbrechungen und Rückfälle verzehrt wird. Die Bilder von Weinbergen und Gärten, die ihre Frucht geben, sprechen von einem Leben, das von Gottes Gegenwart durchdrungen ist, ohne dass jeder Segen sofort wieder entzogen wird. Zugleich erinnert die Zusage des Eingepflanztseins daran, dass das Volk und mit ihm jede einzelne glaubende Existenz nicht in einem Zustand ewiger Unsicherheit leben soll. Es gibt eine Heimat bei Gott, in der er selbst die haltende Kraft ist. Die Aussicht auf das kommende Reich Christi, in dem diese Wiederherstellung Israels sichtbar werden wird, und auf das neue Jerusalem, in dem kein Fluch mehr sein wird, wirft ihr Licht schon in die Gegenwart. Sie lädt dazu ein, Gottes Zurechtweisungen nicht als Widerlegung seiner Liebe zu deuten, sondern als Weg zu einem tieferen, beständigeren Überfluss seines Lebens. Wer sich von dieser Hoffnung prägen lässt, kann in kargen Zeiten eine leise Gewissheit bewahren. Der Gott, der die Berge von Moss triefen lässt, wird auch in der verborgenen Erde unseres Herzens seine Saat nicht vergessen, bis er sie zur reifen Frucht seiner Gnade geführt hat. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Da rückt der Pflüger nahe an den Schnitter heran und der Traubentreter an den Sämann, und die Berge triefen von Most, und alle Hügel zerfließen. Da wende ich das Geschick meines Volkes Israel. Sie werden die verödeten Städte aufbauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und Gärten anlegen und deren Frucht essen. Die überreichen Bilder von Wein, Frucht und festem Eingepflanztsein sind eine stille Ermutigung für Zeiten, in denen das Leben eher nach Brache als nach Garten aussieht. Wer sich unter den prüfenden Blick Gottes gestellt weiß und seine Zucht erlebt, neigt leicht dazu, nur das Harte zu sehen, den Verlust, die Begrenzung, die Enttäuschung. Amos erinnert daran, dass Gott gerade dort die Linien seines Wiederherstellungswerkes anlegt. Sein Ziel ist nicht ein karg verwaltetes Überleben, sondern ein Zustand, in dem sein Segen ins Maßlose zu gehen scheint, weil nichts Fremdes ihn mehr aufhält. Für den Glaubenden heißt das, die Erfahrung von Gericht und Dürre ist nicht das Ende der Geschichte mit Gott, sondern eine Etappe auf dem Weg zu einem gereiften, gefestigten Leben, in dem Frucht und Ruhe, Arbeit und Genuss, Zucht und Freude eine neue Einheit bilden. Die Zusage, niemals wieder herausgerissen zu werden, spricht tief in die Angst hinein, immer wieder neu anfangen zu müssen und nie wirklich zur Ruhe zu kommen. Im Licht des kommenden Reiches Christi, in dem diese Verheißungen an Israel sichtbar erfüllt werden, darf diese Zusage bereits jetzt innerlich tragen. Der Gott, der sein Volk am Ende endgültig einpflanzt, hat auch jetzt nicht die Absicht, seine Kinder preiszugeben. Er führt durch die Spannungen der Gegenwart hindurch auf eine Zukunft zu, in der seine Treue den roten Faden bildet und seine Fülle ohne Unterbrechung fließt. Herr Jesus Christus, du wahrer Sohn Davids, danke, dass du mitten durch Gericht, Zerbruch und menschliches Versagen deine heilvollen Wege gehst und dein Reich vorbereitest. Du siehst die Risse in unserem Leben, in deiner Gemeinde und in dieser Welt, und doch gibst du dein Werk nicht auf, sondern versprichst Wiederherstellung, Überfluss und bleibenden Segen. Stärke den Glauben, deinen heiligen Maßnahmen zu vertrauen, selbst wenn sie schmerzhaft sind, und deine Verheißungen höher zu achten als unsere gegenwärtige Sicht. Lass dein Wort dort neu lebendig werden, wo es rar geworden ist, und lass aus dürrem Land wieder geistliche Frucht hervorgehen zur Ehre deines Namens. Bewahre dein Volk Israel und deine Gemeinde in allen Erschütterungen und vollende dein gutes Werk, bis dein Reich in Herrlichkeit offenbar wird. Amen.